Wir haben jetzt gerade festgestellt, dass unsere drei Einführungen in drei verschiedenen Sprachformen stattfinden. Also ich fange auf Englisch an, dann geht es auf Deutsch weiter und dann in einer Mischung von Deutsch und Englisch. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Dear Professor Dilger, dear colleagues, ladies and gentlemen, let me first extend a very warm welcome to all of you. We're delighted that you have chosen the University of Konstanz as your conference venue, and we would also like to thank Thomas Kirsch for enticing you to Konstanz and for putting our university on your map. As you may already have seen when you walked into this building, the University of Konstanz is, on German and indeed international scales, a comparatively new university. It was founded as a reform university in 1966. It is also, again on German as well as international scales, a relatively small university with around 11,000 students. However, and although size does matter, the University of Konstanz has been one of the so-called German excellence universities since 2007, having successfully defended its position earlier this year. Actually, when I walked into this room, my stress level immediately went up because the last time I was in here was when the external examiners were here for the excellence initiative. And I was sort of sitting here. The short but proud history of ethnology at Konstanz is in fact intimately related to the university's excellent status. The chair for social and cultural anthropology was established in Konstanz in the autumn of 2009. That is, it, or rather its incumbent and his colleagues, are now celebrating their 10th anniversary. The chair was initially embedded in the research context of our first excellence cluster, Cultural Foundations of Integration. This cluster, which has looked at the dynamics of social and cultural integration and disintegration from a broadly interdisciplinary perspective, encompassing literary studies, history, sociology, philosophy, political science, and law, felt the need to broaden its perspective even further so as to include non-European points of view, and indeed to address questions of global entanglements and entangled histories. Sadly, this cluster is now in the process of winding up, although the issues it has raised are still highly topical and will continue to be so for the foreseeable future. I have already said that the history of ethnology at Konstanz has been short but proud. This claim can be substantiated by the number of interdisciplinary workshops held under the roof of the cluster in which colleagues have participated, but also by their contributions to cluster publications and to other collaborative research projects, for instance, within the framework of the Graduiertenkolleg or Research Training Group, the problem of the real in modern culture. Ethnologists also contribute to interdisciplinary teaching programs, most importantly to the MA program Ethnology and Sociology, which has been up and running for 2 years now. This program brings together core elements from both disciplines in a research-oriented course of studies that focuses on contemporary social issues and problems. The anthropological part of the program foregrounds non-Western cultures and societies, enabling students to critically reflect on our own society. The sociology or sociological part contributes important theoretical and methodological impulses. The combination of the two disciplines allows interrelating and assessing ongoing debates in both disciplines. It also opens up new perspectives so that students will be able to develop innovative research questions and trajectories. All of this has, of course, only been possible because, although Thomas Kirsch was at first the only ethnologist at Konstanz, he now has a total of 20 colleagues, including 2 professors, 4 postdoctoral researchers, and 15 graduate students working on their PhDs. This, let me hasten to add, is not, or at least not exclusively, due to the generous support on the part of the university, but the result of their very successful acquisition of third-party funding from a variety of sources. The topics these colleagues address, to name only a few examples, include human trafficking, bureaucracy, activism, police, migration and refugees, anti-terrorism, diversity, and trauma. Their expertise on these topics is greatly sought after, both within the university and beyond. In this respect, they also play an important role in the transfer activities of our university, which beyond the traditional technology-oriented disciplines involve not just application, but communication and advice. At a small university like ours, which, as you may have discovered when trying to get here, is at the periphery of Germany, though very handy for shopping in Milan or dining in Alsace, it takes even more time and effort than elsewhere to not remain an armchair anthropologist, but to go out and interact with what passes for the real world, in heavy inverted commas. And it is my impression that our Constance ethnologists do go out into the real world and come back to tell their tales. I should like to conclude on a personal note, and this is going to come as a surprise to Herr Kirsch at any rate. When I was 21, I spent a year at the University of Texas at Austin. For some reason, which I cannot now remember, I thought it was a good idea to try and talk my way into graduate school. My English was terrible at the point. Anyway, so I never worked so hard in my life, and I haven't since. But then I wouldn't be here talking to you if it hadn't been for that year. And I owe a debt of gratitude to the teachers who took me on, most of whom were in fact social anthropologists, including the first ever Mexican-American to be given a chair at the University of Texas, Amerigo Paredes. Perhaps a very small way of paying back that debt is to thank you once again for gathering at Constance and to wish you all the best for the next few days. Thank you very much for your attention, and now over to Hadega.
Sehr geehrte Prorektorin Mergenthal, lieber Thomas Kirsch, sehr geehrte Tagungsgäste, liebe Mitglieder der DGSK. Auch ich möchte Sie sehr herzlich bei der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie hier am Bodensee willkommen heißen. A very warm welcome to our international guests, my colleagues and I from the board of the German Anthropological Association are very happy to welcome you at our biannual conference in Constance. I hope you bear with me that the following words of welcome will be held in German, and kindly ask your German-speaking neighbors to translate some of the central points of these welcoming remarks for you. Als Vorstand der Fachgesellschaft freuen meine Kolleginnen und ich uns sehr, dass wir in diesem Jahr mit der für unser Fach so wichtigen Konferenz an der Universität Konstanz zu Gast sein dürfen und damit eine Tradition fortführen können, die bereits von den vorherigen Vorständen in Frankfurt am Main und Mainz eingeführt wurde. Während zum einen die Amtszeit der letzten Vorstände auf insgesamt jeweils 4 Jahre angelegt war, wurden die Tagungen in der zweiten Amtsperiode an vergleichsweise kleineren Standorten des Fachs oder aber dort durchgeführt, wo die ethnologischen Institute nicht unbedingt selbst einen Vorstand stellen würden oder könnten. Für Konstanz gelten diese Kriterien inzwischen nur noch bedingt. Zwar wurde das Fach Ethnologie, wie wir gerade gehört haben, hier erst im Jahr 2009 im Rahmen der DFG-Exzellenzinitiative gegründet und ist weiterhin sehr stark durch seinen engen interdisziplinären Austausch mit der Soziologie und den Geschichtswissenschaften geprägt. Gleichzeitig jedoch erarbeitete sich die Konstanzer Ethnologie in den letzten Jahren ein national und international stark sichtbares und fachlich eigenständiges Profil und ist damit als hochdynamischer Standort der Sozial- und Kulturanthropologie nicht mehr aus unserer Fachcommunity wegzudenken. Der Vorstand und Beirat der DGSK bedanken sich sehr herzlich bei Thomas Kirsch und den anderen Mitgliedern des Konstanzer Tagungsteams, die später noch namentlich genannt werden, für die Planung, Organisation und Ausrichtung dieser Konferenz. Auch freuen wir uns sehr über die gute Zusammenarbeit zwischen Konstanz und Berlin in den letzten beiden Jahren, die für das Zustandekommen einer solchen Tagungskooperation auch dann notwendig ist, wenn die inhaltliche und logistische Verantwortung letztlich am Standort der Konferenz, das heißt in diesem Jahr in Konstanz, liegt. Gespannt sehen wir den Vorträgen und Diskussionen entgegen, die sich rund um das Thema das Ende der Aushandlungen entfalten werden. Ebenso wie den vielfältigen Begegnungen und Gesprächen in den Tagungspausen, der Mitgliederversammlung und beim Tagungsfest. Die Frage nach dem Ende der Aushandlungen ist dabei in Zeiten populistischer Rhetorik und wiederholt postulierter gesellschaftlicher Spaltungen entlang unterschiedlicher sozialer, generationaler und politischer Linien ein hochaktuelles Thema, das die Konferenzteilnehmerinnen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven thematisch, regional und analytisch angehen werden. Wie weit Aushandlungen möglich sind und an welcher Stelle sie möglich und an welchen Stellen sie möglicherweise zur Schließung kommen, haben wir dabei vor 2 Jahren auch in unserem unmittelbaren Kreis gemerkt, als es um die Umbenennung der Fachgesellschaft ging. Die entsprechenden Diskussionen wurden auch über die Tagung in Berlin hinaus teils sehr emotional sowie mit großer Vehemenz geführt und gelegentlich schien es nur wenig Bereitschaft zu geben, über die eigenen unverhandelbaren Positionen hinauszugehen. Gleichzeitig zeigt dieses Beispiel aber auch, dass bestimmte Debatten zwar durchaus mit affektiver Schärfe und auch Polemik geführt werden können, dass sie darüber hinaus aber auch Raum für die Sondierung gemeinsamer und mitunter sogar die Modifikation einzelner Positionen in einem zukunftsweisenden Sinn schaffen können. Wie relativ zudem temporäre Dynamiken der Schließung von Aushandlungsprozessen in historischer Fachperspektive sind, belegt ein Blick auf ein paar Eckdaten unserer Fachgesellschaft. Nicht nur findet die Fachtagung in diesem Jahr 50 Jahre nach der Tagung 1969 in Göttingen statt, die stark im Licht der Studierendenproteste dieser Zeit stand und die nachgehend als Trauma der damaligen, vor allem älteren Ethnologengeneration bezeichnet wurde. Auch wird die Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie, die am 1.10.1929 in Leipzig als Gesellschaft für Völkerkunde gegründet wurde, am Tag unserer anstehenden Mitgliederversammlung am 1. Oktober auf ihr exakt 90-jähriges Bestehen zurückblicken können. Schließlich begeht die von unserer Fachgesellschaft mit herausgegebene Zeitschrift für Ethnologie in diesem Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum, ein Ereignis, das im Rahmen der Konferenz auch mit einer eigenen Plenarveranstaltung zu den möglichen Visionen der Zukunft der Anthropologie begangen wird. Vor diesem Hintergrund gibt das Fragezeichen am Ende des Tagungsthemas in der Tat Anlass zur Hoffnung, dass Aushandlungen nicht nur in einem sehr begrenzten Kreis wie unserer Fachgesellschaft, sondern vielleicht auch im aktuell angespannten Kontext politischer, wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Verwerfungen von teils globalem Ausmaß nicht zwangsläufig mit Eskalation und finaler Schließung enden müssen. Kommunikation wird häufig an anderer Stelle fortgeführt und gesellschaftliche Kollektive sind in vielen Fällen in der Lage, Aushandlungen wieder aufzunehmen und damit für ihre eigene Kontinuität und somit hoffentlich ihr Überleben zu sorgen. Ihnen allen wünsche ich eine interessante und inspirierende Konferenz sowie einen schönen Aufenthalt in Konstanz in den kommenden Tagen. Auch freue ich mich sehr, wenn viele von Ihnen zur Mitgliederversammlung am 1. Oktober kommen werden, bei der wir unter anderem gemeinsame Positionen zu fachlich so zentralen Themen wie Forschungsethik und Ethikbegutachtung als auch zum Forschungsdatenmanagement und zur Zusammenarbeit zwischen ethnologischen Instituten und Museen finden wollen. Auch werden wir in diesem Rahmen erstmals den Dissertationspreis vergeben, der vor 2 Jahren in der Mitgliederversammlung in Berlin eingerichtet wurde. I wish you and all of us an inspiring and interesting opening panel tonight and a stimulating and successful conference over the next few days. Und nun übergebe ich das Wort an Professor Thomas Kirsch vom Tagungsteam in Konstanz und wünsche uns allen einen weiterhin schönen Abend und eine spannende Plenarveranstaltung. Danke.
Guten Abend. Es gibt ein Sprichwort im südlichen Sambia, dessen Bedeutung sich mir lange nicht erschlossen hat. Es lautet: Wer einen großen Stock wirft, muss gut hinhören. Irgendwann wurde mir erklärt, dass dieses Sprichwort auf eine bestimmte Erntetechnik zurückgeht bei der kleine, fest in der Baumkrone verankerte Früchte durch einen Wurf mit einem großen Stock von den Ästen abgetrennt werden. Doch weil der Stock so groß ist, ist sein Weg durchs Geäst geräuschvoll. Der Wurf mit dem Stock macht folglich so viel Lärm, dass man ganz genau hinhören muss, will man wissen, wo die kleine Frucht irgendwann ganz leise auf dem Boden aufgeschlagen ist. Wer einen großen Stock wirft, muss gut hinhören. Diese Tagung zu organisieren, war für uns wie ein Wurf mit großen Stöcken. Wir, das sind das Tagungsteam in alphabetischer Reihenfolge, Katharina Bodirski, Felix Gierke, Maria Lidola, ich versuche gerade die alphabetische Reihenfolge einzuhalten, Eva Riedke, Silvia Seminarat, die draußen steht, und meine Person und Anna Kraft und Raphael Polz, die auch hier irgendwo sitzen, als studentische Hilfskräfte vorwiegend. Die Tagung zu organisieren bedeutete für uns, die ethnologische Fachgemeinschaft, aber auch die Stadt Konstanz und die eigene Universität aus einem für uns neuen Blickwinkel kennenzulernen, ohne sich dabei auf die beschauliche Ebene der praxisfernen Reflexion zurückziehen zu können. Und nun freuen wir uns auf die Workshops und Roundtables, die Plenarveranstaltungen und die vielen Gespräche am Rande der Tagung, denn im Unterholz der kommenden Tage ist es ja, wo die kleinen und hoffentlich auch größeren Früchte aufgesammelt werden können. We are truly delighted that you have found your way to Constance. We would like to welcome you wholeheartedly. That this conference has some kind of emotional significance for us partly has to do with the relatively young history of our discipline at this university. As chance would have it, anthropology in Constance is now 10 years old, almost to the day. Therefore, even though you were not aware of it when traveling to Constance, we have secretly declared this conference to be our belated opening party and you to be the guests of the party. So welcome, great that you're here. Unser Call für Workshops zum Thema der Tagung stieß auf sehr große Resonanz, sodass wir schweren Herzens unter den Einsendungen auswählen mussten und nun auf insgesamt 6 Plenarveranstaltungen sowie 45 Workshops und Roundtables mit einer großen inhaltlichen und regionalen Bandbreite gespannt sein können. Viele der Workshops greifen die Aktualität des Tagungsthemas durch die Wahl des Gegenstands auf. Andere nehmen es zum Anlass, um vor allem über grundsätzliche Fragen der Ethnologie nachzudenken. Lassen Sie mich dem Thema unserer Tagung, dem Ende der Aushandlungen, durch eine Bildinterpretation annähern, so laienhaft sie den Experten in diesem Gebiet auch erscheinen mag. Was bei dem Tagungsplakat als erstes ins Auge fällt, ist, dass hier das Design einer Tageszeitung simuliert, also die tagesaktuelle Brisanz des Themas herausgestellt wird. Die Größe des Plakats kann auch nahelegen, dass es sich hier um einen öffentlichen Aushang handeln könnte, ähnlich den Aushängen an Litfaßsäulen, vor denen sich die Menschen in der Weimarer Republik versammelten. Prominent auf dem Plakat ist das Foto, leicht verschwommen, dokumentarisch aus der Hüfte geschossen und den historischen Moment einfangend, in dem sich 2 weiße Männer in Anzügen die Hand reichen. Es scheint vorher zu einer Aushandlung gekommen zu sein. Es scheint, dass eine Einigung bevorstand. Doch zugleich ist in die Materialität des Plakats eine eigene Zeitlichkeit eingeschrieben, die über den dokumentierten Moment hinausgeht und als Metakommentar gelesen werden kann. Irgendjemand hat das Plakat zerrissen und somit die physische Einheit des Plakats durch einen querlaufenden Riss unterbrochen. Der Riss wurde dem Plakat von außen zugefügt und trennt, was ein Handschlag hätte werden sollen. Möglich ist, dass diese Unterbrechung mit einer Kritik daran zu tun hat, welche Personengruppe, weiß, männlich, Anzugsträger, hier zu einer Einigung kam, die wahrscheinlich über die Köpfe anderer hinweg getroffen werden sollte. Doch trotz des Risses liegen die beiden Hälften des Plakates nebeneinander. Hat jemand die Teile anschließend wieder zusammengefügt, um die Unterbrechung rückgängig zu machen? Wir können das spekulieren. Klar ist jedoch, dass der Riss sichtbar bleibt und die beiden Teile des Plakats nun leicht verschoben zueinander stehen. Und so ist, zumindest in meiner Lektüre davon, in das Tagungsplakat eine etwas rätselhafte Unruhe eingeschrieben, dem der Titel der Tagung durch das Fragezeichen angedeutet ist. So, what do we mean when we talk about the ends of social negotiation? We've all seen it happen. We've all made our experiences with it. Situations where someone blocks a conversation, refuses to engage in further exchanges, withdraws from attempts to find a joint solution for a problem, or voices demands that are utterly impossible to fulfill. Situations where someone just laughs and makes fun of the situation, giving everything an ironic twist. Situations where someone shouts at us violently. Situations where someone falls into a deadly silence. The end of social negotiation can take many forms. Yet it is important to note that this conceptual notion should be distinguished from the end of social interactions more generally, the latter of which is a much more common phenomenon and usually considered to be less problematic. I would argue that when social negotiations end, there's always an awareness among participants that something potentially troublesome remains unresolved. There's an awareness that the disagreements which had made social negotiation necessary in the first place continue to exist and thus contributing to the persistence of lingering conflicts and a sense of uncertainty whether the conversation thread can be resumed at a later stage, and if so, on whose terms and with what possible results. It is my strong impression that the readiness to end social negotiations has recently increased in many different social fields and on an almost global scale. Besides the upsurge of fundamentalist positions of various persuasions in recent decades, this might have to do with the contemporary zeitgeist of a certain democracy fatigue, with its yearning for uncompromising strong men who are not willing to engage in time-consuming negotiation processes. At present, this readiness for ending social negotiations finds expression in the refusal by members of right-wing populist movements in Germany to even talk with representatives of what they derogatively call the liberal media. It is illustrated in the red lines set by Theresa May in her dealings with the EU, and of course, more recently in Boris Johnson's attempt to prorogue the House of Commons. And it manifests materially in the military-enforced restrictions placed on humanitarian rescue ships to bring refugees to shore at the Mediterranean borders of the European Union. Yet while all of the above are instances where an end of social negotiation is felt to be problematic among large sections of the population, there are also cases where the exact opposite, that is, the readiness to enter into a process of negotiation, becomes the bone of contention. For example, Donald Trump's recent announcement that his planned talks with the Taliban had been cancelled produced a public outcry, not because these talks did not take place, but because international conventions expect political leaders never to negotiate with terrorists. Also, I once talked to an anthropologist who was planning a research project on a right-wing movement and told me that colleagues had admonished him in no uncertain terms that he could surely talk with members of this movement, but he should never be ready to negotiate with them about their political convictions. The latter example makes clear that anthropologists, while usually being aficionados of open-ended social negotiations, also have their ethical limits in the question of who in particular should be negotiated with during fieldwork. In the plenary sessions of this conference, the ends of negotiation are addressed with a few broad set of different thematic fields, like security this evening, humanitarianism, populism, and bureaucracy. Our choice of these topics is informed by our vision not only to discuss problems of great relevance for our times, but also to take them as entry points for reflections during this conference on the ethical, political, and methodological challenges we're presently facing as anthropologists. Our great thanks goes to the German Research Foundation, the University of Konstanz, the Center of Excellence, Cultural Foundations of Integration, and the University of Konstanz Society for generously providing funds for making this conference possible. And of course, I would like to extend my special thanks to Fabian Jetschmanek for his technical support, as well as to all members of the conference team listed here who have made organizing this event a surprisingly smooth process and social fun. So I wish you an intellectually stimulating and productive time, and I hand over to my colleague Katarina Boderski with the first plenary session, and this is the program and the plan for today. So welcome again.
Welcome to our first plenary of this conference, which is on the topic of power and security in times of precarity. In today's world, the precarity of livelihoods and lives has manifold origins. Changing conditions of labor, of course, austerity politics, land grabs, climate change, environmental degradation, authoritarian state projects, to name just a few, they all render livelihoods and thus lives profoundly insecure. Though obviously not everyone is affected in the same way or to the same degree. Instead, we encounter a profoundly stratified and fragmented landscape of precarity. Those who've long been exposed to histories of domination based on class, race, ethnicity, gender, or coloniality tend to be also most vulnerable when it comes to contemporary formations of precarity. Just as the origins of precarity are manifold, so are attempts to restore the security of lives and livelihoods. One response, such as by governments, may be to try and restore what has been called human security, in broadly understood individual well-being, freedom from want and freedom from fear. However, precarities are often also responded to by securitizing precarious populations, that is, by constructing them as a presumed threat to the security of others and by trying to contain them. Thus, both human security and securitization contribute to giving contemporary formations of precarity their current shapes. In many ways, security appears as an end to negotiations. Think, for example, of the Universal Declaration of Human Rights, which basically sets out a list of human securities, from a right to life to a right to livelihood. As universal rights, these are posited as non-negotiable. Here, an end to negotiations is declared from within a liberal political project. But of course, security can also figure as non-negotiable in political projects of the right. For example, in form of the security of the national body. Security appears as an end of negotiations, but of course, nothing is more up for grabs. Because in a fraught landscape of precarity, what forms of security are we trying to restore? And whose security are we talking about? Let us take a recent example, the landing of Captain Rakete with Sea-Watch 3 in the harbor of Lampedusa. The 53 persons on board who fled precarious living conditions and then faced the precarity of escape across the Mediterranean were themselves construed as a security threat. They were construed as a threat to both lives and livelihoods of people in Italy and Europe, leading to attempts to securitize the border, to illegalize entry, and to foreclose negotiations. Rakete and her supporters, in turn, posited that they had the right to land in Italy, as Libya was not a secure harbor. They insisted on the right to security stemming from lived precarity. Attempts at aushandlung, competing constructions of, for example, whether these were indeed precarious populations or carriers of precarity for others, played a role in the ensuing verhandlung, the political legal negotiation, whether they would be let in and on what terms. As this example also shows, the focus on an end to negotiations immediately brings us to the larger questions of power and politics within which conditions of precarity and claims to security are embedded. What actors, institutions, social relations, and techniques of power and domination play a role in how claims to security and the production of precarity unfold? How do they shape whether negotiation takes place at all who can enter it, on what terms, and what negotiation, how negotiation then plays out. Loosely building on Eric Wolff, we can think here first of the role that power plays in negotiations between particular actors on an individual level in interaction. Second, we can think about the ways in which structural realities shape and constrain what is negotiable and what is not. And third, we can think about the ways in which negotiations or an end to negotiations figure into the tactics and strategies employed within particular political projects or in technologies of governing populations. In my own research context, which is contemporary Turkey, the production of precarity in the name of national security is a key component of a political project that seeks to remake the state. In summer 2016, after an alleged coup attempt, a state of emergency was declared as a means to restore national security. State of emergency law was then used as a political instrument against former allies and against opponents of the regime, dispossessing them from their livelihoods and sometimes lives. They were branded as terrorists, supporters of terror, as a security threat. The Kurdish population in particular here has been exposed to precarization, not least because they've long been construed as a potential security threat, be it for individual lives or the security of the nation, the integrity of the nation. The promise of stability and security by the government was backed actually by its active creation of insecurity and precarity. In such an extremely polarized political environment, Aushandlung, in the sense of a shared construction of social reality, barely seems to take place across political poles. Attempts at Verhandlung, in the form of political negotiation, easily run the risk of being branded support for terror. Thus, whose security and whose precarity are we talking about when security is declared as non-negotiable? If seemingly antagonistic claims to security are pitted against each other, who wins out and why? What techniques and strategies to securitize populations and places are being developed? On what social worlds engendered as a consequence? And what are the implications of power and politics, including possibly emerging solidarities, that result from attempts at restoring security in precarious times? The contribution of our speakers shed light on such and other questions on power and security in times of precarity. I would like to extend my warm thanks to you all for joining us today, making this plenary happen. Seth Lowe is University Distinguished Professor of Environmental Psychology, Geography, Anthropology, and Women's Studies, as well as Director of the Public Space Research Group at the Graduate Center, City University of New York. She will speak today about different strategies of seeking security by urban elites versus informal workers in the US and Latin America. Ursula Rau is Professor and Head of the Department of Anthropology at the University of Leipzig. She will speak about the role of digital identification for contemporary security regimes and will illustrate it with reference to a case study from India. And Corinna Di Stefano, who is a doctoral candidate at the University of Constance in the graduate program Europe in the Globalized World, will discuss the ways in which precariousness and security meet in post-Hurricane Dominica. My name is Katarina Bodierski. I'm a postdoctoral researcher and lecturer here at the University of Constance. Please join me in welcoming our speakers.